Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Bijan Muini, Bürgerrechtler, Autor, Anwalt, insbesondere Syndikus, also der Hausanwalt der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich dafür einsetzt, dass unsere Gesetze verfassungskonform sind. Guten Tag, Herr Muini.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Wenn wir hier uns umgucken, wir sind nämlich nicht im Studio, wo wir normalerweise senden, Studio 9 am Hans-Rosenthal-Platz im Funkhaus, sondern auf der Republika am Gleisdreieck in Berlin in der sogenannten Station. Wenn wir uns umgucken, dann sehen wir verschiedene Plakate, zum Beispiel da ein schwarzes Plakat, digitale Freiheit steht drauf. So zwei Worte, um die es hier geht, oder?
Genau, ja, das passt es eigentlich perfekt zusammen.
Auf der anderen Seite ein großer Hai mit viel Plastik im Maul. Wir haben die Schnauze voll. Das ist ein Stand vom World Wildlife Fund. Das sieht jetzt erstmal nicht so digital aus.
Nö, aber bringt auch zum Punkt, dass es der digitalen Gesellschaft auch um mehr geht als nur den digitalen Raum, sondern auch den wirklichen.
Ja, in der Tat. Es geht um den wirklichen Raum. Das Digitale durchdringt den wirklichen Raum, wird immer mehr zu unserer Welt, die digitale Welt. Wir sind natürlich wieder dabei, heute den Tag zu sortieren, hier in Studio 9, der Tag mit. Daher die Frage, Herr Muini, Sie haben das heute mitgekriegt und Sie haben deutsch-iranische Wurzeln. Deswegen denke ich, vielleicht haben Sie da mit besonderem Ohr zugehört. Der Iran hat angekündigt, das Atomabkommen zumindest teilweise aufzukündigen. Was haben Sie gedacht?
Keine schöne, aber auch keine unerwartete Entwicklung, nachdem Donald Trump ja schon vor einem Jahr das Atomabkommen einseitig gekündigt hat, unter fadenscheinigen Gründen, also ohne, dass der Iran jedenfalls laut der Atomenergiebehörde gegen den Vertrag verstoßen hätte. Deutschland hat ja, beziehungsweise Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China haben jetzt laut Iran 60 Tage Zeit zu reagieren und ihren Verpflichtungen, wie Iran sagt, nachzukommen. Mal sehen, ob das gelingen kann.
Ist das ein Thema hier auf der Republika, soweit Sie die Messe oder die Konferenz, diese Konferenz fürs Digitale verfolgt haben?
Ja, die Nachricht ist ja sehr frisch, also von gestern Abend, soweit ich weiß, und ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich bezweifle auch, dass das hier ein großes Thema werden wird, ja.
Ja, vielleicht wirklich, weil es noch zu frisch ist. Wir werden es natürlich weiter beobachten in unserem Programm von Deutschlandfunk Kultur. Hier in dieser Stunde Studio 9 von der Republika. Jetzt geht gerade hier im Hintergrund ein Panel zu Ende. Man hört den Applaus. Werden wir gleich über Ihr Buch sprechen, Herr Muini? Der Würfel. Ein Buch, das ein Roman, der uns dieses Szenario eben einer komplett durchdigitalisierten Welt vor Augen rückt, die sehr kontrolliert wird. Man kann sagen, eine Dystopie. Ehrlich gesagt, ich fand es schwierig, das zu lesen. Aber darüber sprechen wir gleich. Hier zu Gast an meiner Seite Bijan Muini, Anwalt, Bürgerrechtler und Autor, 1984 geboren. Sie haben Ihren Job bei einer Wirtschaftskanzlei gekündigt, um das Buch zu schreiben, das Der Würfel heißt, haben wir eben schon kurz erwähnt, und uns eine Schauergeschichte erzählt, sage ich jetzt mal Schauergeschichte, von einer komplett durchdigitalisierten Welt, die eben von einem perfekten Algorithmus gelenkt wird. Hier ein Ausschnitt.
Vor Taso rollte eine Herde selbstfahrender Autos lautlos die Straße entlang. Der Gehweg war verwaist. Er steckte die Hand in die Hosentasche und fühlte die Münze. Mit etwas ruhigerem Puls lief er los. Über sich hörte er das Surren einer Drohne, die die schwarzen Fenster seiner Wohnung nach Nahrung absuchte, nach einem Loch im Dunkel. Sie fuhr einen Schaber aus und kratzte am Glas. Erfolglos, weil die Folie von innen aufgeklebt war, und zog wieder davon. Triumphierend sah Taso ihr nach. Die Drohne schürfte für ihren Besitzer nach Daten. Der Würfel zahlte gut für frische Informationen. Für die Suche nutzten Datenschürfer Karten, auf denen weiße Flecken eingezeichnet waren. Orte, über die der Würfel keine, wenige oder veraltete Daten besaß. Tasos Wohnung war ein solcher Fleck, sein weißer Fleck. Der Würfel hatte keine Ahnung, wie es darin aussah, ob es dreckig oder sauber war, wie oft er Zähne putzte, masturbierte oder aufs Klo ging, was er hörte, las oder sang, aß oder trank, sprach oder schrieb. Jede zu Hause verbrachte Stunde war ein bisschen Chaos. Jede Minute ein Akt des Widerstands.
Ja, es erzählt uns also diese Geschichte von Taso, der eben versucht, der Kontrolle zu entkommen in dieser Welt, wo der Himmel voller Drohnen ist, wo die Kontrolle absolut ist. Herr Muini, ist das das, was wir wirklich zu erwarten haben?
In einer Variante wahrscheinlich schon, weil wir auch ein Stück weit schon da sind, in ganz vielen Beziehungen. Einerseits, was die Privatwirtschaft angeht und andererseits auch, was den Staat angeht. Also die Privatwirtschaft ist ja schon mittendrin dabei, uns komplett zu vermessen, von allen Seiten zu betrachten, zu sehen, was unser Geschmack ist, also Amazon oder Netflix oder Google oder YouTube, versuchen alle herauszukriegen, was wir mögen, was wir als nächstes tun wollen. Amazon generiert schon knapp ein Drittel seiner Umsätze mit den Empfehlungen, die es algorithmenbasiert auf seiner Website anzeigt. YouTube, die glaube ich 70% der Zeit, die auf YouTube verbracht wird, wird auch nur durch Empfehlungen generiert. Also wir sind schon sehr weit in dieser Welt, in der wir alle komplett vermessen sind.
Also in der Tat, so ist es wahrscheinlich. Gleichzeitig gehen Sie in Ihrem Buch natürlich noch ein Stückchen weiter. Man setzt sich zum Beispiel Kontaktlinsen ein, wo man dann so praktisch den Bildschirm direkt vor Augen hat, der einem Informationen zeigt, wo man aber auch die Welt sich verschönern kann, sich selber verändern kann. Also wenn Sie mir jetzt hier gegenüberstünden, ich hätte diese Kontaktlinsen an, könnten Sie sich kleiner oder größer machen. Das geht ja tatsächlich noch einen Schritt weiter. Würden aber, wenn das alles auch käme und eben auch dieser Himmel voller Drohnen, dass wir praktisch gar nicht mehr rausgehen können, ohne dieses Surren überall zu haben, die Vögel nicht mehr hören können, würden dann nicht irgendwann doch die Menschen aufwachen und sagen, nee, so wollen wir eigentlich nicht leben?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf das Tempo der Entwicklung an. Und das ist auch was, was man jetzt so beobachten kann. In den letzten 20 Jahren, in denen die Digitalisierung so schrittweise vorangegangen ist, gab es immer mal wieder kleine Aufschreie und dann auch wieder Korrekturen, zum Beispiel von Facebook, als ihre Nutzungsbedingungen radikal verändert haben, sind sie wieder ein bisschen zurück und dann gehen sie wieder ganz kleine Schritte nach vorne. Und je stärker wir uns an diese Dinge gewöhnen, umso weniger wehren wir uns dagegen. Es gibt nicht diese großen Sprünge, die man sich in der Literatur leisten kann, also einfach mal 20, 25, 30 Jahre nach vorne zu blicken und zu fragen, zu was führt das eigentlich?
Das heißt also, das Schleichende ist das Gefährliche?
Ja, es ist jedenfalls das Gefährliche aus der Perspektive eines Menschen, der Wert legt auf seine Freiheiten, auf den Datenschutz und so weiter und so fort. Weil in der Gewöhnung einfach, es gibt ja dieses Bild des Frosches, der im Wasser bleibt, das sich langsam erhitzt und nicht herausspringt. Wenn er in ein heißes Wasser geworfen wird, springt er natürlich sofort raus. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich auch habe, wenn ich mir Gesetzesentwicklung, auch die Entwicklung der Privatwirtschaft ansehe.
Die Menschen in Ihrem Buch sind relativ glücklich. Also sie finden das eigentlich okay. Sie werden kontrolliert, aber sie kriegen dafür Sicherheit. Sie kriegen ein Grundeinkommen, das daran gekoppelt ist, wie vorhersagbar sie sind. Ist das, ich würde mal sagen, nicht ein bisschen tatsächlich zu dystopisch? Werden die Menschen damit glücklich?
Also bestimmte Menschen ja. Also gerade diese Vorhersehbarkeit ist, glaube ich, fürchte ich, für viele Menschen nicht mehr so dramatisch, weil sie nicht so viel Wert legen auf ihre individuelle Freiheit und auch auf die Freiheit davon, nicht durchschaut zu werden. Ich persönlich lege darauf unglaublichen Wert und ich wäre in einer solchen Welt, wie ich sie da zeichne, sehr unglücklich. Aber es gibt eben auch viele Argumente, die dafür sprechen, dass wir uns vorhersehbar und erwartbar verhalten.
Ja, welche Argumente sprechen denn dafür?
Zum Beispiel, wenn es um Energieeinsparungen geht. Also wenn man sich vorstellt, es gibt eine Instanz, die unseren Energiekonsum und unseren Energieverbrauch kontrollieren, steuern kann, dann, die alles weiß, dann wird sie garantiert Energie einsparen können. Oder selbstfahrende Autos, die von einer Zentralinstanz gesteuert werden und Unfälle vermeiden können und Staus und so weiter und so fort. Es gibt, könnte ich jetzt lange drüber reden, aber es gibt viele Dinge, die man damit erreichen kann.
Gut, aber ich meine, bisher haben wir so ein bisschen Vertrauen ja doch noch, sage ich mal, in die Bürger oder in den Nutzer, dass er sagt, ich mache meine Heizung aus, wenn ich aus dem Haus gehe. Insofern muss das keine Maschine für mich machen.
Nee, das ist auch immer das Spannende, finde ich. Das muss man nicht. Man kann aber. Und es wird vielleicht eine inkrementelle Verbesserung geben.
Was ist das?
Der Nutzer muss, also eine kleine Verbesserung geben. Der Nutzer muss sich eben nicht mehr darum kümmern, die Heizung auszumachen. Und deswegen,
also es ist Bequemlichkeit.
Richtig. Also die große Triebkraft fast aller Veränderungen im Moment, neben vielleicht dem Bedarf nach Sicherheit, ist Bequemlichkeit.
Also wie wird unsere Welt in der nächsten Zeit aussehen? Bijan Muini hat das Buch geschrieben, Der Würfel. Tja, wie wird das hier auch diskutiert? Darüber sprechen wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, heute mit Bijan Muini live von der Republika, der Netzkonferenz in Berlin. Bijan Muini ist Bürgerrechtler, Autor, Anwalt, engagiert für die Freiheitsrechte in der digitalen Welt und er hat eben dieses Buch geschrieben, Der Würfel, über das wir eben schon gesprochen haben, in dem das Szenario einer komplett durchdigitalisierten Welt beschrieben wird. Und hier auf der Republika ist natürlich auch eines der Themen das, dass man sich fragt, wie weit kann man mit Technik unsere Probleme lösen? Und es gibt natürlich IT-Jünger, die sagen, alle Probleme können mit der Technik gelöst werden. Der Gesellschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey hat hier auf einem Panel gesprochen auf der Republika und den Solutionismus unter die Lupe genommen, also diese Art, Probleme vor allem unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, inwieweit es dafür schnelle und einfache Lösungen gibt, technische Lösungen.
Der Solutionismus, trotz oder gerade aufgrund der libertären Haltung vieler CEOs, will Politik durch Technologie ersetzen. Deshalb fokussiert man auch auf das Konzept der Smart Cities, in denen die kommunale Infrastruktur und Verwaltung in die Hände von Technologieunternehmen gelegt werden sollen. Die parlamentarische Demokratie als Ganzes wird dementsprechend auch oft als veraltete Technologie betrachtet.
Wie weit, Herr Mouini, ist dieses Denken Ihrer Ansicht nach verbreitet?
Also nach allem, was man, wenn man Zuckerberg und Co. zuhört, ist das schon, also gerade in den Chefetagen der Tech-Elite, ist das schon sehr weit verbreitet.
Aber das wundert einen, denn das sind ja alles auch Menschen wie Sie und ich, die auch Familien haben, Kinder haben, die sich auch eine Vision der Zukunft ausmalen. Wie kann das sein, dass das so weit verbreitet ist, dass die parlamentarische Demokratie als Ganzes als veraltete Technologie betrachtet werden kann?
Ja, Sie sind da vielleicht ein bisschen Opfer Ihres eigenen Erfolgs geworden. Also wenn man sich ansieht, welchen Einfluss Google und Facebook auf die Welt haben, da kann einem sowas ja auch ein bisschen zu Kopf steigen. Also 2,3 Milliarden monatliche Nutzer bei Facebook. Kein Staat hat so viele Menschen unter Kontrolle, vielleicht nur in Anführungszeichen, vielleicht auch nicht. Und das weckt natürlich, und Facebook hat viele Hürden genommen, und das weckt vielleicht auch den Anspruch, in diese Richtung immer weiter zu gehen und immer weiter mehr Probleme zu lösen.
Aber vielleicht wäre es eine Lösung, darüber nachzudenken, welche Felder sich tatsächlich dafür eignen, dass Algorithmen eingesetzt werden und welche nicht. Wenn wir mal Felder betrachten, wo Algorithmen helfen könnten, was könnten das für welche sein?
Ja, also alles, was so mit Verkehr zu tun hat, ist schon, also ist die Vorstellung sehr verlockend, dass man das automatisiert von einer höheren Instanz regeln lässt, also von einer künstlichen Intelligenz. Spracherkennung hat auch unglaubliche Vorteile. Also ich konnte schon vor ein paar Jahren mit einem chinesischen Händler, der mir eine Mobilfunkkarte verkaufen wollte, mit Google Translate kommunizieren, obwohl er kein Englisch, ich kein Chinesisch konnte. Also es gibt wahnsinnig viele Vorteile. Die Gefahr, die in dem allen liegt, ist das, was auch gerade in Oliver Nachtwey Stück anklang, dass gerade der Fokus gelegt wird, zum Beispiel auf Smart Cities, und dass dann Technologiekonzerne zusammen mit den Städten das alles regeln, was da an Problemen anfällt. Das Problem ist, dass das alles nicht mehr demokratisch rückangebunden ist. Dass es keine Kontrollinstanzen mehr gibt, dass sich Technologiekonzerne, wenn es um die Offenlegung ihrer Algorithmen geht, auf Geschäftsgeheimnisse berufen, und dass es keine effektive Möglichkeit gibt, ihnen auf die Finger zu schauen.
Tja, dann können wir jetzt hier einen Punkt machen und sagen, so wird es werden. Wir müssen uns damit abfinden.
Nee, dafür gibt es solche Veranstaltungen wie die Republika und Leute, die zuhören und genau zuhören, hinhören und aufpassen. Auch solche wie meine Organisation, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die immer ein bisschen dagegen hält. Wir sind ja nicht technologiefeindlich, niemand hier auf der Republika ist technologiefeindlich. Aber es gibt bestimmte Tendenzen, wie zum Beispiel die Konzentration von Macht, also dass so riesige Konzerne entstanden sind, die nicht gut sind und bei denen man sich fragen muss, was man tun kann. Also zum Beispiel Monopole aufzubrechen und derlei.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Europawahlkämpfe der Parteien betrachten, zum Beispiel mal den der FDP. Die FDP sagt ja immer wieder, also auch wenn es zum Beispiel um den Klimaschutz geht, da muss man auf gute Technologien, auf verbesserte Technologien setzen, denn dann kann man zum Beispiel CO2-Ausstoß verringern oder so, oder effizientere Häuser bauen. Haben Sie das Gefühl, dass die Parteien dieses Thema, sage ich mal, so betrachten, dass es wirklich zukunftsfähig ist?
Also ich habe das Gefühl, dass vor allem in den USA, aber irgendwie auch ein bisschen hier in Europa, so die Leute Angst davor haben, die ganz Großen anzugehen, so richtig hart anzugehen, weil sie wissen, dass eben 2,3 Milliarden Menschen weltweit Facebook nutzen. Und da rührt so eine gewisse Skepsis oder eine gewisse Vorsicht her oder daraus. Und davor habe ich schon Sorge, dass sich die Politik da so klein macht. In den letzten Monaten, in ein, zwei Jahren, hat sich das ein bisschen gewandelt durch den Cambridge Analytica-Skandal in den USA, in dem es darum ging, dass eine britische Firma behauptet hat, ganz viele Wähler zugunsten von Trump durch Facebook-Ads beeinflusst zu haben. Und das ist eine gute Entwicklung, und da müssen wir weitermachen.
Also Sie haben doch noch Vertrauen, ja?
Vertrauen ist vielleicht übertrieben, Hoffnung vielleicht eher.
Okay. Bijan Mouini hier live von der Republika in Berlin, der Netzkonferenz. Und wir erwarten gleich unsere Reporterin Christine Watti, die uns so ein bisschen erzählen wird, was heute hier gelaufen ist. Wir senden heute live von der Republika in Berlin, hier aus der Halle der Station in der Nähe des Gleisdreiecks. Mein Gast Bijan Muini, Bürgerrechtler und Autor, und jetzt dazu gekommen auch Christine Watti, unsere Reporterin hier auf der Republika.
Hallo.
Sie sind seit 2 Tagen hier unterwegs, Frau Watti. Wir haben jetzt Bijan Muini und ich schon so besprochen, dass wir gesagt haben, oder Sie haben gesagt, Herr Muini, Sicherheit und Bequemlichkeit sind eigentlich die Motivatoren, die uns dazu bringen, viel zu viele Daten an Facebook und Co. abzugeben. Ist das auch Thema hier gewesen in den 2 Tagen?
Also das ist ja tatsächlich das große Thema, eben genau diese Entwicklung, wie Herr Muini schon gesagt hat, dass das genau der Grund ist, warum man eben auch teilweise schwer Leute auf die Straße bringt und schwer Leute motivieren kann, sich hier einzusetzen gegen verschiedene Konzerne oder Regelungen, die vielleicht noch dazu führen, sich da aus der Bequemlichkeit herausbringen zu müssen. Und das ist natürlich auf jeden Fall eins der Dauerbrenner-Themen hier auf der Republika, genauso auch in diesem Jahr wie auch in all den Jahren, in denen man eben über technische Entwicklungen dieser Art spricht.
Also die Republika gibt es jetzt schon im 13. Jahr, aber genau. Man hat doch ein bisschen das Gefühl, dass die Konferenz jetzt so richtig in der Gegenwart, kann man sagen, angekommen ist. Das ist jetzt nicht mehr eine Veranstaltung für Nerds, sondern es ist die Veranstaltung, wo verhandelt wird, wie unsere Zukunft aussieht, oder?
Ja, es war ja sogar der Bundespräsident da zum Auftakt. Das ist ja auch so ein kleines Erwachsenwerden der Konferenz, und dass der digitale Raum sich nicht vom physischen Raum trennen lässt, das ist, glaube ich, jedem bewusst geworden in den letzten 2-3 Jahren.
Ja, das finde ich auch. Ich fand das auch nochmal in diesem Jahr fast am eindrücklichsten, obwohl es natürlich jedes Jahr gesagt wird, dass man natürlich schon lange nicht mehr sagt, Blogger-Treffen, das ist uralt, oder Treffen, Klassentreffen der Netzgemeinde oder Gottesdienst der Netzgemeinde, Internet-Community, das ist natürlich schon längst gestrichen, und das, was sich durchgesetzt hat, ist ja dieses Wort Gesellschaftskonferenz, um das irgendwie zu beschreiben, was hier passiert. Und ich fand das nochmal ganz eindrücklich, dass parallel zum Beispiel zu dem Auftritt des Bundespräsidenten parallel dieses Panel stattfand, Heimat My Ass, ein Panel über Migration, und das hatte überhaupt gar keinen digitalen Aufhänger. Das war ein großes Gesellschaftsthema, das wir gerade an allen möglichen Ecken und Enden besprechen, mit der Wissenschaftlerin Naika Forutan, mit der Kolumnistin Ferda Ataman und mit Daniel Schulz von der Taz. Also die haben einfach geredet, wie die Gesellschaft funktioniert und wie dieses Heimat- und Migrationsthema gerade stattfinden muss. Und zwar hier und am Anfang der Republika, der in Anführungsstrichen Digitalkonferenz.
Ja, und die Panelisten würden wahrscheinlich sagen, das ist natürlich ein digitales Thema, weil viel von dieser Diskriminierung und Ausschluss und Ausgrenzung auch im Netz funktioniert, passiert, geschieht, und deshalb gehört das eben hier.
Ja, genau. Also das Netz ist einerseits Spiegel der Gesellschaft, und andererseits die Gesellschaft selbst.
Richtig, genau. Also deswegen, ich glaube, dass ich es umgekehrt betont habe, liegt, glaube ich, an dem ewigen Vorurteil, ja, hier ist irgendwas mit Internet und das ist irgendwas anderes. Wenn man sich damit nicht auskennt, dann kommt man vielleicht nicht hierher oder so. Und natürlich zeigen diese Diskussionen, ist es nicht irgendwas mit Internet, sondern wir sind irgendwas darin. Und ein Beispiel auch ist natürlich die alljährliche Rede. Traditionell redet Sascha Lobo am ersten Tag, am Abschluss des ersten Tages, seine große Rede, die sich natürlich mit dem Internet beschäftigt, aber in diesem Fall auch nochmal ganz anders angefangen hat und einen viel größeren Rundumschlag über eine ganze Gesellschaft vollbracht hat.
Es wird auch keine irgendwie lustige Rede, denn etwas ist falsch, wie ich finde. Und nicht nur ich, sondern irgendwie die meisten Leute, die ich kenne, dort draußen, so in meinem näheren und weiteren Umfeld, die meisten Leute haben irgendwie das Gefühl, dass etwas nicht ganz richtig läuft, dass etwas schief läuft. Manche, zum Beispiel ich auch, sind so diffus wütend, aber wissen nicht ganz hundertprozentig genau, worauf. Auf Nazis kann man immer wütend sein, aber das ist ja nur teilweise abendfüllend, und das führt vielleicht, wenn es bei reiner Wut bleibt, nicht immer dorthin, wo man hin möchte. Ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich manchmal richtig froh war darüber, dass irgendjemand was total Bescheuertes gesagt hat, damit ich endlich einen guten Grund hatte, warum ich wütend sein konnte. Dieses Gefühl, dass irgendwas schief läuft, irgendwas falsch läuft, da hat jeder wahrscheinlich seine eigenen Maßstäbe und auch seine eigenen Erkenntnismomente, wann irgendwie in den letzten Jahren so der Moment war, wo man dachte, das ist doch jetzt wirklich beyond. Und ich möchte vielleicht von dem Moment erzählen, wo es für mich angefangen hat.
Ja, das hat kurz nur zur Ergänzung, das hat Sascha Lobo dann gemacht und hat angefangen bei der Wahl von Trump. Also das für ihn da anfing, und dann ging es natürlich Rundumschlag über Brexit, Wut und Entsetzen, Rechtsruck, Klimakrise, also die ganze Situation, in der sich die Gesellschaft gerade befindet, die ihn wütend macht und die das Gefühl hinterlässt, irgendwas läuft hier schräg.
Und ich glaube, was ja die digitale Gesellschaft vielleicht auch so wütend macht, ist so ein Stück weit ein Kontrollverlust, den sie erlebt hat in den letzten Jahren. Also plötzlich sind im Netz auch die Trolle, sind auch die ausländischen Geheimdienste, ist auch der Staat mit Staatsdruck. Trojanern und Online-Durchsuchungen und dergleichen. Und das übersetzt sich dann eben auch in der digitalen Gesellschaft in ein Stück weit Wut, weil sie eben machtlos sind gegen all diese, zumindest in der Kombination gegen all diese Kräfte.
Ja, also Lobo fasst es dann so zusammen, unser Bild der Welt war oft eine kollektive Illusion, also zumindest in den westlichen Industrieländern. Jetzt zerplatzt diese Illusion und das ist der Realitätsschock. So hat er das Buch übrigens, er hat ein Buch geschrieben, das kam auch noch drin vor, aber auch diese Rede überschrieben und hat dann eben so nochmal dazu aufgefordert, ihr müsst mal mehr wütend sein, also ihr könnt es nicht einfach so zulassen, ihr müsst gucken, was da jetzt auch gerade passiert.
Nimmt er praktisch Bezug auf diese Anfangsidee, dass das Netz ein Ort der Freiheit sein könnte und dass es uns alle sozusagen einen Raum geben könnte, Meinungen auszutauschen und so. Das wundert mich aber schon manchmal. War das nicht ein bisschen naiv, von Anfang an das zu glauben, dass das so sein würde?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, ich glaube
also so wie vielleicht auch die amerikanischen Siedler, die damals vor 500 Jahren in die USA sind, in dem naiven Glauben waren, sie könnten da jetzt einfach ungestört von allen anderen vor sich hin leben. Also das hat auch nicht funktioniert oder nicht lange.
Ja, dummerweise sind halt wieder dann Menschen auch in diesem Internet, was man begriffen hat.
Was natürlich auch schön ist, andererseits.
Genau, aber da sind die halt so. Ich meine, das, was man begriffen hat als Ort, in dem man so einsteigt mit dieser AOL-Werbung, damals noch bin ich jetzt drin und so weiter, das ist trotzdem, sind halt die Gesellschaften, die dann an den Punkten auch darauf stoßen müssen, dass da eben nicht alles schön und easy ist. Und deswegen finde ich, dass die Konferenz ist inzwischen noch viel besser abbildet, dass es eben nicht nur um Algorithmen und so weiter geht, sondern wirklich auch darum zu überlegen, wie wir halt als Gesellschaft funktionieren können. Und da gibt es hier schon extrem viele Perspektiven.
Also Realitätsschock auf der Republika, so kann man das zusammenfassen. Danke, Christine Watti, für diese Eindrücke.
Sehr gerne.
Dankeschön und Bijan Muini bleibt an meiner Seite. Und wir senden live von der Republika. Es fegt uns ein bisschen ein Wind um die Ohren, Herr Muini, gell? Man spürt den Zug hier in der Halle.
Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, woher der kommt.
Weil eigentlich sehen wir nur eine ganz kleine Tür, aber sonst eben die Halle. Ja, und wir wollen sprechen über das Grundgesetz jetzt. Denn Sie sind Anwalt, Herr Muini. Sie sind Syndikus, also der Hausanwalt der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Diese Gesellschaft führt strategisch Prozesse, die die Freiheitsrechte, unsere Freiheitsrechte verteidigen. Zum Beispiel, indem Sie vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Staatstrojaner vorgehen wollen. Also dagegen, dass der Staat Software auf unsere Handys installiert und wir das nicht merken und wir ausgespäht werden. Dieses Grundgesetz wird ja 70 Jahre alt. 70 Jahre. Und darin, Herr Muini, sehen Sie trotzdem die Antworten auf die Fragen, die das digitale Zeitalter stellt?
Ja, und das ist auch eine erstaunlich schöne Nachricht, dass das Grundgesetz diesen Rahmen schafft, immer noch bereithält, auch für die modernen Entwicklungen. Und das hat zwei Gründe. Also der erste ist, dass es überhaupt so interpretationsfreudig ist und offen ist. Es ist so offen gehalten, dass man viel hineinlesen kann. Und der zweite ist, dass das Bundesverfassungsgericht, also die Instanz, die es auslegt, so großes Ansehen genießt, dass es auch die Freiheit hat, das Grundgesetz weiterzuentwickeln. Und so hat es zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschaffen, aus Anlass der Volkszählung 1983, die damals stattfinden sollte, und hat das Recht auf ein bisschen kompliziert Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme geschaffen, 2008. Das ist das Grundrecht, das insbesondere unsere Computer, unsere Handys davor schützt, ausgespäht zu werden, ohne triftigen Grund.
Jetzt sind diese Staatstrojaner ja schon teilweise installiert, eben wenn triftiger Grund vorliegt dann. Trotzdem sind Sie dabei, das überprüfen zu lassen?
Ja, ein ganz großer Vorbehalt, den wir haben, ist, dass der Staat auch Sicherheitslücken nutzen darf, die den Herstellern der betreffenden Betriebssysteme, also zum Beispiel Windows oder Computer, also IBM, nicht bekannt sind. Das heißt, er darf unbekannte Sicherheitslücken ausnutzen. Und wozu das führt, sah man vor zwei Jahren, als ein Hackangriff auf weltweit gestreut wurde, WannaCry, der zu Milliardenschäden geführt hat, der das britische Gesundheitssystem teilweise lahmgelegt hat, kurzzeitig. Und wir meinen, dass es eine solche Möglichkeit für den Staat, den Staatstrojaner einzusetzen, nur geben kann mit einer Pflicht, Sicherheitslücken zu melden und nur solche auszunutzen, die den Herstellern auch bekannt sind, damit sie eine Chance haben, für uns alle quasi unsere Türschlösser zu sichern.
Im Grunde auch da ist man ja manchmal ein bisschen konzerniert, dass solche Gesetze teilweise so erlassen werden, auch wenn man nach Bayern guckt und das bayerische neue Polizeiaufgabengesetz betrachtet, das Sie, glaube ich, auch verfassungsgerichtlich überprüfen lassen wollen, wo es eben darum geht, dass man schon tätig werden kann, wenn nur eine Gefahr droht. Haben Sie dann manchmal, jetzt hören wir ganz viel Musik im Hintergrund, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das auch hören können, man kann uns gut verstehen, weiterhin sagen uns hier die Hörer, die mit Kopfhörern vor uns sitzen. Jedenfalls dieses Polizeiaufgabengesetz bringen Sie dort auch hin und haben Sie guten Mut oder sind Sie guten Mutes, dass das Verfassungsgericht da nochmal genau drauf guckt und vielleicht sogar sagt, so kann das nicht bestehen bleiben?
Ja, und das ist auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt aktiv werden. Wir sind immer überzeugt von unseren Verfassungsbeschwerden und in dem konkreten Fall auch deshalb, weil das tatsächlich noch kein Vorbild hat im deutschen Polizeirecht, dass der Gefahrenbegriff so weit ausgedehnt wird und jetzt auch alle möglichen Handlungen einschließen soll, die noch weit im Vorfeld von Gefahren liegen. Also ich habe mal über einen Polizisten sagen hören, der meinte ja, wenn jemand sich einen Bart wachsen lässt und in eine bestimmte Moschee geht, dann müssen wir den überwachen dürfen. Also das soll schon reichen und nicht weitere Indizien, Beweise, dass er sich tatsächlich radikalisiert und es nicht vielleicht nur so aussieht, als ob. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass wir das in unserem Sinne entschieden bekommen.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja auch auf Spenden angewiesen, aber trotzdem sind die Prozesse in Deutschland, glaube ich, gar nicht so teuer, oder?
Wenn man vor das Bundesverfassungsgericht geht, dann muss man zumindest keine Gerichtsgebühren zahlen. Das ist gerichtskostenfrei. Wir engagieren natürlich häufig Professorinnen, Professoren, Spezialisten in ihren Bereichen, die kosten Geld. Also wir wollen auch nicht Leute dazu bringen und anbetteln, dass sie mit maximal wenigen Zeitaufwand schnell irgendwas hinschreiben, sondern es soll immer gut sein. Deshalb kann das teuer werden. Und wir führen auch Prozesse durch die Instanzen durch. Zum Beispiel wehren wir uns gerade gegen die massenweise Fluggastdatenspeicherung. Also jeder, der nach Deutschland fliegt oder aus Deutschland herausfliegt, von dem werden Daten gesammelt, zentral beim Bundeskriminalamt, weiß fast niemand. Und da werden Algorithmen drüber gelaufen lassen. Und das greifen wir auch gerade an vor den Einzelgerichten, also vor den Fachgerichten, bringen wir jetzt bald raus.
Sie sind Jurist und ich stelle mir das so vor, dass Sie, also Sie sind, wie gesagt, 84 geboren, Digital Native sozusagen, dass Sie irgendwie dachten, also wie kriege ich, oder ist die Frage, wie kriege ich ein paar alte Regeln stabilisiert oder was kann ich tun, damit die Welt gerecht bleibt, so gerecht, wie sie jetzt zumindest ist, jetzt auch nicht perfekt, aber vielleicht ein bisschen perfekter als in dem Szenario, was Sie zum Beispiel in Ihrem Roman entwerfen. War das so, dass Sie dachten, dazu muss man den juristischen Weg gehen?
Ja, weil unsere Politik dazu leider in einer Demokratie nicht immer in der Lage ist. Also sobald jemand Terrorgefahr schreit, sind alle auf den Bäumen. Und auch die Politiker, es traut sich einfach fast niemand, bei Sicherheitsgesetzen zu sagen, das brauchen wir nicht. Das ist einfach nicht erforderlich, weil es immer jemanden in der Polizei oder beim Nachrichtendienst gibt, der sagt, doch, das brauchen wir, vertraut uns, glaubt uns. Und die Gerichte haben diese Distanz. Sie sind nicht die werden nicht gewählt, sondern die sind da und wir bespielen sie und versorgen sie mit Argumenten, mit Gegenargumenten. Und Gerichte haben die Distanz und die Neutralität, das dann für uns in unserem Sinne zu entscheiden.
Bijan Muini, Bürgerrechtler und Anwalt, hier zu Gast in Studio 9, live von der Republika Deutschlandfunk Kultur. Wir von Deutschlandfunk Kultur stehen hier auf einer Bühne in einer großen Halle. Vor uns die Hörer mit einigen Kopfhörern auf den Ohren. Schön, Sie zu sehen. Wir sind Deutschlandfunk Kultur, Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir sind hier, weil wir natürlich auch in der digitalen Welt zu Hause sind und da auch zu Hause sein müssen, mit der DLF-Audiothek, in der die Podcasts alle abzurufen sind, mit auch unserer Nachrichten-App, die Nachrichten, Deutschlandfunk im blauen Design. Ich denke, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Muini, ich muss jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir sind doch eine sehr wichtige Stimme in dieser zunehmend digitalen Welt, oder würden Sie mir zustimmen?
Sehe ich auch so. Also ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen haben eine wahnsinnig wichtige Funktion und die ist es, vor allem neutral zu sein und so einen gewissen Anker zu bieten, wenn man sich informieren möchte, auf den man sich zurückziehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Debatte irgendwie aus dem Ruder gerät. Und das finde ich eine wahnsinnig wichtige Funktion und die gerade auch im digitalen Raum, auf die man ja schnell zugreifen kann und sich schnell informieren kann über was das einen interessiert.
Gerade das Radio ist relativ präsent, auch bei jungen Leuten. Man denkt ja immer, ach, wer hört noch Radio? Aber es gibt Umfragen, gerade junge Leute schätzen das Radio und sogar auch noch auf dem alten Verbreitungsweg UKW. Ich meine, das ist ja dann auch manchmal etwas, was man hören kann, plötzlich, was eben nicht aus der Filterblase kommt, sondern was einen dann so plötzlich überraschend erreicht.
Ja, das ist das Tolle. Völlig unerwartet kommt dann plötzlich etwas, mit dem man sich noch nie beschäftigt hat. Themen, das finde ich auch immer sehr reizvoll am Radio.
Ja, und was macht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus? Das ist ja eine Art von kuratiertem Journalismus, also der sich eben genau jedem Algorithmus, muss man sagen, entgegenstellt. Algorithmen, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben.
Ja, dazu kenne ich Sie nicht gut genug, um das darunter ein Siegel setzen zu können. Ich weiß es nicht. Ich unterstelle Ihnen mal, dass Sie schon auch ein bisschen gucken, was die Leute interessiert, aber sicher mit, also weniger als es zum Beispiel Facebook macht, die viel stärker darauf ausgerichtet sind, Leute zu fesseln auf ihren Plattformen. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben die Freiheit, eben auch die Freiheit von wirtschaftlichen Zwängen, sich nicht komplett davon abhängig zu machen. Und das ist auch schon ein Riesenmehrwert.
Klar, also natürlich gucken wir, was sozusagen unsere Musterhörerin zum Beispiel, die wir haben, gerne hören will. Aber ich denke, es ist eben, wie soll ich sagen, es ist ein Pool von Menschen, die sich Gedanken machen über die Themen, die einfließen lassen, junge, ältere Redakteure, Moderatoren, Moderatorinnen. Also so, dass das, wie soll ich sagen, eben ein breiteres Feld abdeckt.
Ja, und ich empfinde es auch als unwahrscheinlichen Luxus, dass wir das in Deutschland haben. Also man kann ja sehen in den USA, wie schnell so ein Diskurs sich zweiteilt und dort gilt einfach kein Medium mehr als neutral, sondern es gibt Fox News und dann gibt es alle anderen und die gelten aus der Sicht der einen als die Liberalen und die anderen als die radikalen Rechtskonservativen. Und dass sowas in Deutschland nicht so in derselben Form zumindest besteht, kann man auch auf die Öffentlich-Rechtlichen zurückführen, meine ich.
Trotzdem gibt es natürlich viele, die die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren und die sagen, warum soll ich diese Rundfunkgebühr bezahlen? Ich will doch eigentlich nur das bezahlen, was ich auch wirklich nutze, wie zum Beispiel bei Netflix oder bei iTunes ich das machen kann. Wären Sie dann jemand, der sagt, nee, die Rundfunkgebühr hat schon seinen Sinn?
Also ich total, ja. Ich zahle die sehr gerne. Ich glaube, das ist ein Beitrag zu einer stabilen Demokratie, den man da leistet. Ob man es nutzt oder nicht, man muss da ein bisschen vertrauen vielleicht darauf, dass es genügend Leute gibt, die es nutzen, denen es etwas bringt. Das ist ja mit ganz vielen Dingen so. Also ich bin auch nicht regelmäßig vor Gericht und bin trotzdem glücklich, dass es Gerichte gibt oder dass es eine Regierung gibt, auch wenn ich nicht mit jeder Entscheidung einverstanden bin. Es gibt einfach Institutionen, die wahnsinnig wichtig sind und dazu zählt für mich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch.
Sagt Bijan Mouini, Anwalt und Bürgerrechtler, hier zu Gast in Studio 9 auf der Republika in Berlin. Wir stehen auf einer Bühne in der Station in einer Halle der Republika, der Konferenz für die digitale Welt in Berlin. An meiner Seite Bijan Mouini, Anwalt und Autor, der eben seinen Job in einer Wirtschaftskanzlei gekündigt hat, um einen Roman zu schreiben. Dieser heißt Der Würfel, über den haben wir eingangs schon gesprochen. Ist das eigentlich ein Roman, den Sie tatsächlich geschrieben haben oder hat den eine künstliche Intelligenz geschrieben?
Ja, also in 10 Jahren oder vielleicht 20 Jahren wäre das eine legitime Frage. Es gibt jetzt schon Algorithmen, die versuchen, Witze zu schreiben, die auch teilweise tatsächlich witzig sind. Es gibt einen Algorithmus, der es in eine Anthologie geschafft hat, also ein Gedichtband geschafft hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch der Roman als Form, vielleicht anfangs noch der Unterhaltungsroman und dann irgendwann auch anspruchsvollere Literatur nicht völlig gefeit ist gegen Digitalisierung und Automatisierung.
Da bin ich gespannt, den ersten wirklich sozusagen ja, digital geschriebenen Roman dann zu lesen. Aber Sie hatten sich damals beschäftigt mit Legal-Tech-Unternehmen, also mit Unternehmen, die Rechtsdienstleistungen automatisieren. Und da, wenn man da das weiterdenkt, werden ja die Anwälte irgendwann überflüssig. War das auch ein Grund, diesen Job zu kündigen?
Ja, jetzt nicht, weil ich Angst um meinen Job hatte, aber weil ich mich gefragt habe, was passiert denn, wenn Rechtsdienstleistungen immer weiter automatisiert werden. Einerseits ist das demokratisiert das Recht und wird zugänglich für Menschen mit weniger Geld. Wirtschaftskanzleien sind teuer. Und andererseits könnte es tatsächlich unseren Berufsstand zumindest sehr stark eindampfen und auch nicht nur unseren, sondern auch andere, gerade auch intellektuell getriebene Berufe wie Medizin oder dergleichen. Und das sind schon spannende Fragen, wie wir uns eigentlich dann auch beschäftigen, wie wir uns finanzieren. Und das hat mich ja damals wirklich zu diesem Buch getrieben.
Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, was wir jetzt in dieser Stunde besprochen haben, nehme ich nochmal so mit, dass wirklich jeder eigentlich die Verantwortung und die Verpflichtung hat, sich mit dieser Digitalisierung der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Oder wenn man das nicht tut, gehen Prozesse an einem vorbei und dann weiß man nicht, was wirklich auf uns zukommt.
Genau, das war auch der Anspruch meines Buchs. Ich versuche niemanden irgendwo hinzulenken oder so, sondern einfach nur Ideen zu präsentieren, wohin die Welt sich entwickeln könnte, damit sich jeder zwingt, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, wenn man dieses Buch liest, dann wird es einem manchmal wirklich eiskalt, weil sie die Kontrolle eben so stark beschreiben. Die Drohnen, wie gesagt, die durch die Luft fliegen, die in jede Wohnung gucken, die ganz genau wissen, was jeder da so treibt und tut. Und wahrscheinlich haben sie es genau so geschrieben, dass einem eiskalt wird, eben genau, dass dieser Prozess in Gang gesetzt wird in uns, dass wir sagen, wir müssen uns damit beschäftigen.
Das unterstellen mir gerne viele, aber es ist nicht mein persönliches Motiv gewesen, sondern es war wirklich eher eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Wenn man weiterliest in dem Buch, wird auch die andere Seite mal stärker beleuchtet. Ich möchte einfach, dass wir darüber diskutieren und es wäre auch ein bisschen widersprüchlich gewesen, wenn ich, der ich so viel Wert lege auf Freiheit und Selbstbestimmung, Leuten in meinem Buch quasi vorgegeben hätte, wie sie denn zu glauben haben.
Ja, klar. Aber es ist gut, glaube ich, manchmal eine Dystopie in die Welt zu setzen und sagen, Leute, passt auf, das könnte uns drohen.
Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Menschen das so lesen und so verstehen.
Bijan Mouini, vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde hier mit mir über die Republika gesprochen haben. Dankeschön.
Danke für die Einladung.